herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast von und mit. Ich bin echt wieder allein. Lars ist in Belgrad. Und Belgrad scheint zumindest kein stabiles Internet zu geben, deswegen WhatsApp geht, aber so ein WhatsApp-Podcast ist irgendwie nicht so lustig. Daher war ich wieder auf der Suche und habe jemanden versucht zu finden, der Lars mindestens ersetzen kann. Und es gibt ja gerade in der Weinbranche so eigentlich unglaublich viele interessante, spannende Menschen, die eine Geschichte haben. Und meistens, wenn man jemanden sucht, mit dem man irgendwie gut quatschen kann, sucht man so in seiner eigenen Geschichte. Und es gibt in meiner Geschichte eine Person, die mir nicht nur ans Herz gewachsen ist, die ich unglaublich wertschätze und sehr beeindruckt bin, was er so in den letzten, ich würde sagen optisch 40 Jahren oder 60 Jahren, aber ich glaube gefühlt die letzten 10 Jahren oder 15 Jahren so auf die Beine gestellt hat. Er ist nicht so leicht zu bekommen, weil er in einem fernen Land tätig ist und lebt in Österreich. Und genau zu sein in Wien. Sein Name ist Steve Breitzke und lieber Steve, hallo!
Ja, hallo zusammen.
Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich freue mich da wirklich total drüber. Also nicht nur, weil in dieser Weinwelt, man ist zwar sehr, sehr eng miteinander, aber trotzdem manchmal, man trifft sich einfach nicht, weil ja jeder auch sein Tun, seine Familie, sein Schaffen hat. Wir haben, glaube ich, Jahrzehnte nicht mehr telefoniert, so gefühlt, oder?
Ja, nach der tollen Einleitung mit den gefühlt 40 Jahren weiß ich auch, warum wir nicht so oft telefoniert haben.
Okay, das ist dann so Angstvermeidung oder irgendwie so.
Ja, nein, so Spaß,
nein. Eigentlich mögen wir uns, auch wenn das nie so gut rüberkommt oder für andere nicht so greifbar ist. Wir kennen uns ja auch wirklich schon sehr, sehr lange.
Oh ja.
Also ich glaube, nicht gefühlt, sondern rein nominal sind es ja wirklich 20 Jahre, die wir irgendwie schon lange miteinander verbringen. Ich hätte fast die Chance gehabt, war das gestern oder vorgestern, unseren alten Chef wiederzusehen, hab's dann leider verpasst. Ui. Es war ein Event hier in Dresden, das fand ich extrem cool. Die Dresdner Museen haben, oh Gott, jetzt Halbwissen, ich weiß nicht genau, wer es war, ich glaube, die Dresdner Museen, oder das Kultusministerium hat eine Weinkartensammlung, eine extrem umfangreiche Weinkartensammlung aufgekauft und haben eine Online-Präsentation daraus gemacht oder einen Online-Rundgang, eine Online-Darstellung. Ich kann die genauen Infos in die Shownotes nochmal mit reinpacken. Und zu diesem Anlass, zu dieser Eröffnung von dem Herrn Professor Matzerath, der das Ganze kuratiert hat, waren unter anderem war Witzigmann da, war Lothar Eiermann da, war Winkler da, also die Frau vom Siebeck waren da, also es waren die richtigen Größen der kulinarischen deutschen Historie. Und eigentlich sollte Dieter Müller auch da sein, aber er hat dann kurzfristig leider absagen müssen, was ich sehr schade fand. Denn ihn zuletzt habe ich, glaube ich, 2019 oder 2020 gesehen und mit ihm ein Käffchen getrunken mit seiner lieben Frau. Also auch schon lange her. Aber das war der Ort, wo wir uns damals kennengelernt haben. Im Schlosshotel Lerbach, im Bergisch Gladbach, über den Weg gelaufen sind. Wie bist du da eigentlich hingekommen?
Eigentlich, ja, ganz früh. Ich habe ganz normal meine Lehre gemacht im fernen Thüringen. Das heißt, von Sachsen natürlich nicht so weit weg, aber von mir aus gesehen relativ weit weg. Und habe dann in meinem Zivilnachtdienst im Krankenhaus nach adäquaten Adressen gesucht, wo ich gerne arbeiten möchte.
Wo du andere Leute betreuen kannst nach dem Krankenhaus.
Wo ich nicht nur im Krankenhaus sein kann. Nein, und da bin ich eigentlich, habe ich alle 3-Sterne-Restaurants und 2-Sterne-Restaurants angeschrieben, weil ich gerne in die Richtung gehen wollte. Und André Thurmann, also unser damaliger Maître, habe mich dann eingeladen, bin dann ganz aufgeregt mit meiner Mama damals noch hingefahren, weil ich war ja noch relativ jung. Und habe dann eigentlich, glaube ich, 2 Monate später angefangen und habe dich dann kennengelernt.
Cool. Ja. Das war dann prägend. Du wolltest gleich wieder gehen.
Und das war im Endeffekt prägend, ja, weil ich wollte dann eigentlich mit Wein arbeiten. Lustig, weil vorher ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen. Ich war dann zu der Zeit, glaube ich, klassisch Fußball gespielt und dann trinkt man natürlich eher Bier und irgendwelche sinnlosen Mixgetränke. Und dann hast du mich eigentlich zum Wein gebracht. Das ist leider Gott sei Dank wirklich so.
Oh, das freut mich. Aber deine Karriere war ja dann richtig, also mega steil. Also du hast ja dann sehr prominente Restaurants, Hotels begleiten dürfen, die einen Weinauswahl betreffen.
Also ich sag mal so, es ist nicht besser geworden als Schloss Lerbach, weil wenn man mit 3 Sternen einsteigt, wenn man mit 3 Sternen einsteigt, wird es, glaube ich, relativ schwierig, wenn man die Führer annimmt. Aber grundsätzlich waren es alles sehr, sehr prägende Lokale. Aber ich glaube, das Schloss Lerbach, weil ich war knapp 5 Jahre da, war einfach die prägendste Zeit. Also es hat mit dir angefangen, aber auch mit allen anderen Kollegen, wo man jetzt auch in Kontakt ist. Ob es Köche ist, Daniel Zenkel natürlich, Dieter Müller, so viele Sterneköche, die jetzt, die damals beim Dieter Müller eben gelernt haben oder eben gearbeitet haben, die man jetzt erfolgreich sieht, was natürlich einfach für das Haus spricht. Und ich war knapp 5 Jahre da, habe dann von der Einstiegsposition eines Kommis bis eben zum Aushilfssommelier, wenn du mal krank warst oder zu lange an einem Tisch gestanden bist.
Ich war nie krank.
Dann halt am Tisch, dann warst du am Tisch, dann habe ich dich halt nicht gesehen den ganzen Abend, weil du an einem Tisch gestanden bist.
Wir haben dann eigentlich alles gesucht, gemacht. Ne? Das
ja. Ich meine, du hattest ja eigentlich einen richtigen Kombi, aber der war wahrscheinlich dann auch bei einem Weinkeller oder so. Ja, auch immer.
Oder selber.
Nein, aber ich habe dann eigentlich so alles, habe dann eigentlich jede Station durchgemacht und das war natürlich jetzt auch rückblickend, war das der prägendste Ort. Also ich glaube, bei dir wird das ähnlich sein.
Es war wirklich einer der für mich unbeschreiblichen Orte, weil ich finde, also zum einen, dass dieses Schloss, dieser Laden eine ganz eigene Aura hatte, aber eben auch von Personen geführt wurde. Egal, ob es jetzt ein Kurt Wagner als Direktor damals war oder folgende Direktoren oder eben ob es jetzt die Müllers waren, verschiedene Leute, selbst im Bankett, in der Schlossschenke unten, also im Zweitrestaurant oder in der Bar, Simone Kesser. Es waren irgendwie alles so richtig kultige Figuren, die dieses Schloss geprägt haben. Und ich denke da so gerne drüber nach und ich glaube, so hätte man so irgendwie 3 Wünsche. So einer der Wünsche wäre wahrscheinlich mit vielen Ehemaligen da einen Abend mal in diesem Restaurant zu verbringen, wie wir es damals erlebt haben. Es war ja doch irgendwie eine ganz andere Restaurantkultur. Es war irgendwie greifbarer alles. Und das ich denke da gerne und sehr ausgiebig dran zurück.
Ja, also ich muss auch eingestehen, dass das grundsätzlich mal eine sehr, sehr gute Idee wäre, aber ich glaube, das möchte keiner bewirten oder bedienen, das könnte ausarten. Aber wie du schon sagst, das waren alles. Ja, genau. Das waren alles sehr prägende Menschen, an die man sich heute auch erinnert. Und weiß nicht, wie oft man das sagen kann in der Branche, aber wenn ich mich an jemanden erinnere, mit dem ich vor 20 Jahren knapp circa zusammengearbeitet habe, wo ich noch weiß, wie er heißt, wie er gearbeitet hat, wie er aussieht, dann sagt das, glaube ich, schon sehr viel aus über die Zeit, die wir da alle dort hatten.
Ohne Frage. Was hast du danach gemacht? Was hast du danach gemacht?
Danach, weil mich natürlich das Weinthema gepackt hatte und ich gleich mal, oder meine erste Liebe war und dann Wein. Mhm. Die Reihenfolge hat sich geändert heutzutage, aber deswegen bin ich an die Mosel gegangen, eigentlich, weil mir der Riesling natürlich gepackt hat und das war für mich eigentlich klar, dass ich gerne an die Mosel gehen würde, war dann beim Harald Rüssel im Landhaus St. Urban. Bin dann gleich als Restaurantleiter Sommelier eingestiegen. Die Mosel an sich war natürlich sehr spannend, weil man sehr viele alte Jahrgänge probieren konnte, weil dort viele Verkostungen stattgefunden haben und weil natürlich das Landhaus St. Urban mit dem St. Urban-Zug natürlich auch ein Top-Weingut hatte. Ist man da relativ schnell reingekommen, aber es war dann doch für mich einfach zu weit vom Schuss. Also du warst zwar in der Nähe von Trier, aber es ist trotzdem die Mosel oder die Eifel, sag ich mal, ein eigenes Völkchen und es war nicht mein Menschenfaktor.
Und damals warst du ja auch noch jung, also du wolltest ja auch noch was erleben.
Ja, natürlich. Und wenn du da wirklich vom Schuss bis in einem 200-Seelen-Ort arbeitest und eigentlich 5 Tage die Woche arbeitest und dann an den freien Tagen außer Wein probieren, dann nicht wirklich was machst und essen gehst. Mir hat es einfach gefehlt, andere Leute zu sehen und eine Stadt zu spüren, wo einfach was passiert. Und Trier ist, sage ich mal, nicht der Nabel der Welt. Es gibt sicherlich, ist wirklich so. Es gibt tolle Restaurants. Aber es war wirklich gesagt nicht mehr Menschenschlag. Und dann bist du eigentlich wieder mal ins Spiel gekommen.
In der Tat, weil du ein Hotspot gesucht hast, also sozusagen den Nabel der Welt.
Golling? Ja. Okay, dann widerspreche ich mir natürlich. Aber wir haben natürlich einen gemeinsamen Bekannten auch, mit dem du zusammengearbeitet hast, der Andreas und die Christel Döderer in Golling.
Auch wiederum bei Dieter Müller. Also da habe ich die beiden kennengelernt und auch sehr mögen gelernt. Und wir haben nach wie vor ganz, ganz regen Kontakt. Und ich denke immer gerne an viele gemeinsame Erlebnisse, beziehungsweise damals an die Zeit bei Dieter Müller. Also er hat ja, oder seine Eltern haben einen Weinhandel. Und man weiß ja dann so am Ende der Woche, wenn man dann irgendwann Feierabend hat, man hat ja dann in der Gastronomie relativ spät Feierabend, meistens nicht irgendwie, was man mit seiner dann existenten Zeit zu tun hat. Und da habe ich mich mit Andi und Christel ganz oft getroffen und wir haben abends dann nach dem Service noch ewig lange bis in den Morgen Wein probiert um dann nach Köln zum Frühstücken zu fahren. Also da hatten wir auch eine super, super intensive und wirklich ganz tolle Zeit. Und ja, die haben ein außergewöhnliches Restaurant. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo ich dann irgendwie fragte, ey Andi, was willst du mal machen, wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, 20 Jahre in dem Beruf warst? Sagt er, mein Ziel ist, der beste Koch Österreichs zu werden. Das hat er eigentlich auch nahezu geschafft. Also er wurde ja wahnsinnig oft ausgezeichnet als bester Koch oder bestes Restaurant, ja, etc. Also hat so eins der Benchmark-Restaurants in Österreich mit ihrem Genießerhotel, sind sie ja eigentlich auch sehr, sehr legendär. Und ja, das Tolle ist, sie sind beide noch wahnsinnig menschlich geblieben. Das mag ich daran. So wie die ganze Familie. Es ist ein reines Familienunternehmen. Mhm. Der Weinhandel, der ja auch richtig erblüht ist, die Notheker, ja, das Hotel. Und dann letztlich mit dir. Du hast es aus Deutschland bereichert.
Weiß ich nicht. Ich habe aber zumindest das deutsche Riesling eingeführt mit Gegenwind, heftigen Gegenwind, obwohl man nicht weit weg war von der deutschen Grenze.
Okay.
Ja, es war schon so. Also ich bin, also genau, durch den Andi sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Er hat jemanden gesucht fürs Restaurant, für die Sommelier-Tätigkeit und ich wollte eigentlich weg von der Mosel. Und dann hat sich das so ergeben und dann war ich halt unten, habe 2-3 Tage Probe gearbeitet und habe ich gesagt, cool, das würde mir gefallen, wann können wir starten? Und das ging auch alles relativ schnell. Und ich wusste eigentlich nicht, worauf ich mich einlasse, aber es ist, wie du auch schon sagst, ein Familienunternehmen, also sprich alle Key-Positionen sind mit Familienmitgliedern besetzt und da reinzulassen, gerade ins Restaurant, war halt recht schwer, weil der Papa vom Andi Dörrer war eigentlich immer der Patron, also sprich der Wirt, der Sommelier, der Restaurantleiter, der alles, der Ausbilder. Und der hat sich eigentlich zu der Zeit so eher zurückgezogen, wollte sich dann auf den Weinhandel konzentrieren. Und ich sollte eigentlich so das Restaurant übernehmen, aber es war eher so eine stille Übernahme. Also es war nicht so das, okay, hier, da, mach mal, sondern es ging halt so schleichen und er war trotzdem jeden Abend da und hat dir über die Schulter geschaut und hat geschaut, was du da machst. Und natürlich gerade die Stammgäste wollten natürlich die Weinempfehlung von ihm haben. Das ist natürlich selbstverständlich, aber das muss man auch lernen. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr prägende Zeit. Also gerade natürlich, weil die Weinkultur und das Weintrinken mit Deutschland und Österreich eigentlich überhaupt nicht vergleichbar ist. Also ich sag ganz offen, dass der Österreicher definitiv mehr Wein trinkt als der Deutsche.
Echt?
Auch mittags, was in Deutschland, ja, definitiv. Also in Österreich wird wirklich getrunken.
Okay.
Ist so. Und egal, ob du in Salzburg, in Vorarlberg oder in Wien bist, oder im Burgenland, also die Burgenländer und die Steirer trinken am meisten. Das ist Fakt. Das kann ich wirklich, das ist wirklich Fakt.
Kann ich insofern bestätigen, weil wir ja aus der Glasserie die Döllerers mit ins Leben gerufen haben.
Ja.
Wir nehmen sie als Wassergläser und in Österreich sind das eigentlich die Schnapsgläser.
Ja, genau, das ist so. Und schon müssen wir nicht mehr weiterreden. So schon hast du genau deine Antwort, warum.
Genau.
Der Schnaps ist natürlich auch sehr wichtig, das stimmt.
Ja, ja. Zumindest beim Nachmittagswein.
Ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Zeit, weil du mal eine andere Weinkultur kennst, andere Rebsorten. Und das hat mich irrsinnig weitergebracht. Also ich habe damals und nach wie vor ist die Weinkarte beim Dörrer legendär, also sowohl in Tiefe, in Jahrgängen, in Unterschieden. Großartig, weil du natürlich einen Weinhandel dabei hast, wo von Haus aus schon die Weine Ende 80er Jahre angefangen zu sammeln auch. Das heißt, du kannst da wirklich auf die Jahrgänge zurückgreifen. Und das ist natürlich super, wenn du anfängst und hast eben schon einen Keller, der so eine Bandbreite bietet, dann kannst du eigentlich nur in den Spitzen versuchen, irgendwie ein bisschen weiterzuarbeiten.
Ja.
Die Basis war natürlich großartig.
Aber da unterscheiden sich auch die Österreicher von den Deutschen, zumindest jetzt so ganz plakativ gesehen, dass in Österreich doch eher jung getrunken wird. Also so eine tiefe Weinkarte mit ganz vielen Jahrgängen ist ja dort eher selten, oder? Oder täuscht das?
Na, das täuscht. Also ich sag mal, nicht jedes Restaurant hat eine Tiefe, aber du findest also in jeder größeren Stadt findest du immer eine Jahrgangstiefe. Also es gibt einfach, du siehst einfach, wo der Wirt oder der Sommelier oder wer auch immer, der Inhaber, eben weinverrückt ist, dann findest du automatisch eine Jahrgangstiefe. Das ist aber so. Aber dass der Österreicher nur junge Weine trinkt, das ist, glaube ich, eher auf den Westen zu beziehen. Also gerade was Skiregion betrifft, wenn ich im Winter dort meinen Urlaub verbringe, dann möchten die Leute eben den aktuellen Jahrgang kaufen. Das ist schon so. Aber ich glaube, so weit in der Richtung Westen du gehst, und gerade Burgenland, Steiermark, Wiener Region, bist du eigentlich schon auf Jahrgangstiefe aus. Und die Leute suchen mittlerweile auch gereifte Weine.
Das ist schön. Oh. Und Österreich hat dich dann gefangen? Also ich fand es damals schade, dass du nicht zurück nach Deutschland wolltest. sondern einfach in Österreich geblieben bist, frecherweise. Und die großen Weinkarten haben es ja auch angetan dann irgendwie. Und du hast ja dann
eine Weinkarte. Also es war nie der Plan.
Ah, okay.
Ja, also es war nie der Plan, jetzt länger zu bleiben. Es war aber nie der Plan, nach Deutschland zurückzugehen. Ich hatte keinen Plan. Ich wollte schauen, wo mich die Reise hinschlägt und was dort ist. Und ich war ja, glaube ich, 2,5 Jahre war ich beim Andi gewesen. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von dem Palekowok in Wien. Was jetzt so aktuell in den letzten Jahren das die beste Weinkarte der Welt gestellt hat. Und ja, hat mich einfach gereizt. Natürlich, wenn du mit Wein arbeitest, ist so sehr, sehr, sehr schön.
Ich glaube, das prägt dann letztlich auch einen Sommelier. Also wenn, es gibt ja heutzutage auch viele so Hipster-Sommeliers, die sich auf ein Thema konzentrieren, dieses Thema wahnsinnig akribisch und tiefsinnig leben. Was ich aber dann oftmals bedauere, ist, dass es fehlt so der Unterbau. Also auch die wirklich großen oder renommierten Weine, die Klassiker dieser Weinwelt einfach mal getrunken oder probiert zu haben. Und damit eben auch dieses etwas andere der Weinwelt dann irgendwo zu wertschätzen. Und da durftest du ja
sehr schöner Punkt.
Durftest du ja einiges probieren dort im Palais Grünburg. Ja.
Also ich vergleiche es auch ganz gerne, weil das Thema, was du gerade ansprichst, ist bei uns in den Kreisen, sage ich mal, auch sehr, sehr verbreitet. Also vergleiche es immer ganz gerne mit Köchen. Ich sage, du kannst große Kochkunst meines Erachtens nur bringen, wenn du die Klassik und das Handwerk beherrschst. Das ist für mich das läuft uns heute auch nicht. Ich denke auch in jeder anderen Berufssparte, nicht mal jetzt auf die Gastronomie bezogen, aber ich habe die Klassiker gekannt, also ich kenne sie immer noch, ich probiere sie immer noch. Und ich glaube, nur wenn du das mal probiert hast und genau weißt, wie funktioniert, wie der Anbau ist, wie alles andere ist, dann kannst du dir auch über andere Dinge Gedanken machen. Was möchte ich gerne oder was ist mir wichtig bei meinen, um was geht es mir? Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, die Klassiker zu kennen. Kein muss man natürlich nicht, aber ich glaube, wenn du das kennst und kennengelernt hast, dann ist es logisch, dass du entweder dabei bleibst oder eben vielleicht eine ganz andere Sparte suchst, was jetzt bei mir oder bei uns im Master im der Fall ist.
Was war das Coolste, was du mal aufgemacht hast dort im Palais Coburg? Oder das Außergewöhnlichste, oder wo dir selbst so mindblowing die Stimme weggegeben
ist? Es war 1921 Aubryon. Lustigerweise mit 2 Flaschen Cola auf dem Zimmer eines russischen Gastes, die ich dann dort auch öffnen könnte. Der Korken war, also es war nicht recorked, das war wirklich der Korken. Natürlich zerbröselt, bis in alle Einzelteile. Also es war wirklich, ich habe den Korken angeschaut und habe das Kellnermesser eingegriffen und habe schon gemerkt, das wird schwierig werden. Ich war zum Glück in der Küche und man hat es nicht gesehen, aber es war, glaube ich, 2 Minuten Arbeit, bis die Flasche offen war. Und dann hat man ein sehr spannendes La Mission Aubryon gegen Aubryon Tasting. Und da war eben bis Jahrgang 45 und 49 zurück. Und das war natürlich extrem spannend, beide mal nebeneinander zu sehen.
Was war das meistintensivste, so was du je aufgemacht hast dort?
Müsste, glaube ich, irgendwas um die 25 raus gewesen sein. Das war eine größere Flasche, begrüßt, aber nagel mich nicht festlich.
aber sowas um den Dreh. Die Story mit dem Aubryon kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Meine ganz großen Horrorgeschichten, die ich je im Leben erlebt habe, war mein allererster Tag damals im Schlosshotel Lehrbach bei Dieter Müller. Und meine allererste Flasche Wein, die ich aufgemacht habe, ich bin damals an, es gab ja so legendäre Tische, 4A und 4B. Das Witzige war, 3-Sterne-Restaurant, die standen eigentlich fast nebeneinander. Also für alle, die nicht da gearbeitet haben oder nie da waren. Also ich glaube, es war ein Abstand von 20 Zentimeter. Ich musste extra abnehmen, um zwischen den Tischen durchzukommen. Das war schon sehr interessant. Und jedenfalls habe ich die Weinkarte hingebracht, habe die Weinkarte dann abholen wollen, fragen wollen. Also wie gesagt, mein erster Gast im 3-Sterne-Restaurant. Ich kam gerade aus Amerika, war total aufgeregt, fragen wollen, was er trinkt. Und er sagte, am Anfang nehme ich Dagenopil für mich, das ist noch einigermaßen okay. Und danach nehme ich 90er Grange. Und ich dachte dann irgendwie so, habe ich dann irgendwie richtig gehört? Oder bin dann nochmal mit der Karte hin, habe da auf dem Wein gezeigt. Ich weiß gar nicht, was er damals gekostet hat. Irgendwie 500 Mark damals noch. Was ja eigentlich ein Schnäpperler ist, aber damals schon richtig teuer. Da dachte ich, boah, hier geht das ab. Der meint das wirklich ernst. Wein geholt, lief alles super, hat den Weißwein getrunken. Währenddessen wollte ich den Wein vor ihm auf dem Grilldong dekantieren. Und dann hatte ich so einen dieser ganz klassischen, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Butterkorken. Also wo du mit dem Kellermesser reingehst und raus und du hast eigentlich nur Brösel. Und ich stand da, ich stand da vor dem Gast. Ich war, also das war so, das war nicht nur eine Minute, das war nicht nur fünf Minuten. Ich glaube, ich war da 10 Minuten beschäftigt, diesen komischen Korken raus. Ich wollte auch nicht in die Küche gehen. Es war ja, ich war ja so unsicher, so massiv unsicher. Und dann habe ich
kann keiner nachvollziehen, denen das nicht passiert ist.
Und dann versucht er auch noch mit dem Finger dort irgendwie das irgendwie ein Stück Korken rauszuholen. Also oben, das klebte da. Und dann lief nur André Thoman hinter mir her und sagte, nicht mit dem Finger, bitte. Ich bin gestorben.
Nein. Das ist ja noch das Schlimmste.
Oh, also wirklich ganz, ganz schlimm.
Da schwitzt du.
Und daher kann ich also deine Situation sehr nachvollziehen und mehr als teilen. Aber du warst dann fertig mit Palli Coburg mehr oder weniger und dann ist das dein Lebenstraum oder war das eine Notsituation, dass du dein eigenes Lokal aufgemacht hast mit einem Freund zusammen?
Ja, dann bin ich ja noch eigentlich, ich bin Palli Coburg 1,5 Jahre geblieben. Es war halt so eine Zwischenlösung zwischen dem damaligen Zwei-Sterne-Restaurant und Sevio Nico, der kommen sollte. Und ich sollte so die Lücke füllen und dann eigentlich so auch ins Gourmet-Restaurant mit rübergehen. Ja, meine Intention. Also es war spannend mit den Jahrgängen natürlich auch die Tiefe zu sehen und auch wie das abläuft, weil es natürlich auch ein extrem riesiger Weinkeller ist. Damals wurde dann der Zweitkeller noch in der Schweiz aufgebaut für das Restaurant. Das war natürlich super Erfahrung, aber im Gesamten hat mich das Haus einfach nicht mitgenommen. Es war zwar alles da, es war alles schön, es war alles prunk und toll, aber mir hat einfach die Seele gefehlt und ich war mir nicht sicher, ob das jetzt was bringt, wenn nur das Restaurant kommt und du da Spaß dran hast. Ich wollte einfach, mir war damals schon klar, dass ich eher in die nachhaltige Weinwelt eintauchen wollte, also sprich, einfach mal Winzer mit Herz mit dabei sein, wo es einfach nicht im Prestige, Jahrgänge und Preise geht, sondern einfach junge Winzer auf die Karte holen, die man vielleicht noch nicht kennt und wirklich Arbeit reinstecken. Meine Weinkarte für 2 Millionen ist mit Geld schnell gekauft. Ja, also das kann dir heutzutage immer noch jeden Wein kaufen. Und das macht für mich keinen Reiz. Aber ich wollte von null eine Weinkarte aufbauen und das mitbestimmen und vielleicht ein bisschen einen anderen Weg einschlagen. Und dann ist ein ehemaliger Kollege, der Chefsommelier war im Sofitel in Wien, im zweiten Bezirk. Das war eine Luftlinie, weiß ich nicht, 600 Meter weg von Palli Coburg. Wir haben ein neues Hotel aufgebaut, 2010, und ich sollte da Mai so 11 mit einsteigen als zweiter Sommelier. Es ging dann relativ schnell, nach 2 Monaten war ich dann Chefsommelier, weil er ist gegangen, hat ein anderes Projekt gemacht. Und dann stehst du halt mit einem Restaurant, was 7 Tage die Woche auf hat, was 120 Sitzplätze hat, was eine Bar am Wochenende hat, wo 300 Leute sind, wo einfach mal eine komplett andere Geschwindigkeit herrscht. Ja, Palli Coburg ist alles sehr gemacht mit knapp 20 Zimmern. Mit einem 2 Restaurants mit maximal 60 Plätzen jeweils. Das war alles sehr, sehr überschaubar. Ja, und von Sofitel ging es halt wirklich ab. Es war dunkel, es ist sehr modern gewesen, wir haben laute Musik gehabt. Und ich wollte einen Weinstil da reinbringen, der eben ein bisschen anders ist, der in die Naturweinrichtung geht, in die biodynamische Richtung geht. Das ist natürlich sehr schwer, wenn du einen riesen Konzern wie Arcor im Rücken hast, wo es in erster Linie nicht darum geht, was du für eine Philosophie haben willst als Sommelier, sondern wo es einfach nur um Zahlen geht. Ich musste dann den Menschen einfach nur mit Zahlen entgegenkommen. Ja. Das und das kostet das. Okay, wir nehmen kein Leute auf die Karte, weil ich habe das Champagnerhaus, was uns definitiv mehr Umsatz bringt, und schon mal die Sache gegessen. Aber du musst es halt ganz anders fahren und anders reden mit den Leuten, als wie du es vielleicht in einem kleinen Familienunternehmen machst.
Aber es war trotzdem eine für dich, glaube ich, sehr prägende Situation, wo du gesehen hast, was man einfach auch umsetzen kann. Das Restaurant war ja auch extrem schön gelegen. Also du hast ja einen super, super schönen Blick auf den Dom gehabt. Es war direkt auf dem Dach so mehr oder weniger situiert. Also es war, ich war einmal dort, es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es war wunderschön.
Ja, es flasht natürlich schon, weil du bist im 18. Stock, schaust auf die Stadt quasi runter und es liegt dir zu Füßen und natürlich, die Gäste kommen erst hin, um den Ausblick zu genießen und nicht, um jetzt bei dir eine Flasche Wein zu trinken. Das kam dann schon später, wenn du 3-4 Mal da bist, ist das vielleicht auch dann Normalität und du konzentrierst dich dann vielleicht noch mehr aufs Essen und Trinken. Aber es war halt schön, du konntest mit dem Blick sehr gut ablenken. Also wenn mal ein Fehler passiert ist oder wenn irgendwas mal nicht so gepasst hat, dann schaust du mal ganz kurz aus dem Fenster, schaust du hinter das. Und das konnte man vielleicht auch mal so eine Sekunde vielleicht retten, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Aber es war spannend. Also ich habe dort eigentlich so meine eigene Identität gefunden, kann man so sagen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dort habe ich eben gewusst, was ich gerne werden möchte und was ich nicht werden möchte. Und dann die nachfolgende Idee, also ich war 6 Jahre dort, das war meine Längsstation nach Peter Müller. Und während der Zeit habe ich meinen jetzigen Kompagnon, den Matthias, kennengelernt. Und wir waren uns von Anfang an eigentlich sympathisch. Er kommt aus Oberösterreich, vom Land, also wirklich vom Land, da ist wirklich Post nicht, in der Nähe von Linz. Und wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Er ist einmal mein Kombi gewesen in der Zeit, ist danach auf Starship ins Noma gegangen, was ich sehr, sehr schön finde, weil mich hat eigentlich so die nordische Gastronomie immer gereizt, um zu gehen mit Frau. Und damals zwar noch nicht Kind, aber mit Frau war das dann eigentlich relativ schnell gegessen, dass ich da bleibe. Und der Matthias hat das wahrgenommen, das war natürlich sehr schön. Und wir haben einfach gesagt, in der Champagner-Laune, wenn du wieder zurückkommst, machen wir was Eigenes auf. Das war nicht irgendwie mit einem Plan, sondern einfach so lustig dahin gesagt, okay, wenn du wiederkommst, und wir beide frei sind, machen wir lokal auf. Das haben wir dann eigentlich, 3 Jahre später oder so, haben wir es dann wirklich in Angriff genommen.
Cool. Und seit wann habt ihr jetzt euer Lokal?
Seit Mai 2017, also jetzt knapp 4,5 Jahre.
Wow, und das ist eine Weinbar?
Ja, also es war grundsätzlich mal als Weinbar geplant. Also wir wollten viel Wein verkaufen, Dinge, die uns selber sehr schmecken, und ein bisschen Essen servieren.
Ja.
Haben aber dann auch wieder durch einen ehemaligen Kollegen, den Martin Schmidt vom Dörrerer, der zufällig in Wien war und einen neuen Job gesucht hat, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen während seiner Zeit, er so wieder geschlafen hat, und dann gesagt, was machst du in Wien eigentlich? Was kommt der her? Ja, wir schauen uns um wegen einem neuen Job. Und dann sage ich, das trifft dich eigentlich gut, weil wir würden in einem halben, dreiviertel Jahr was absperren. Und einfach wirklich nur ohne Hintergedanke einfach hingesagt, so, das wäre eigentlich schon cool. Und dann habe ich gesagt, okay, der war Steinrecht, der war beim Dörrerer, der war beim Essen Blumenthal, der war da und da. Das ist vielleicht doch nur zu groß. Wir wollten eigentlich 1-2 Leute maximal eine Küche haben, die im fast nichts und sonstiges servieren können. Und jetzt keine große Küche oder keine abgehobene Küche. Und so ist aber eins zum anderen. Wir haben geredet, wir waren uns natürlich sympathisch. Der Matthias kannte den Martin nicht und er den kennengelernt und war da auch so super, könnte voll gut klappen. Aber was machen wir jetzt? Also, wie gehen wir das an? Dann wollten wir eigentlich die Küchenlinie schon vorgeben. Also das war von vornherein klar. Haben das aber eigentlich alles so in die Hände von Martin gelassen und gesagt, du machst das schon. Wir wollen eher kleinere Gerichte servieren. Also wir wollen jetzt keine reinkommen, 6-Gang-Menü und 4,5 Stunden sitzen und tschüss, sondern wir wollen kleinere Portionen machen. Und auch die Idee war eigentlich, das Ganze so Family-Style in die Mitte zu stellen, was jetzt schon inflationär geworden ist und die meisten Leute vielleicht langweilt. Aber damals war das schon in Wien eine Neuerung. Deswegen die Sachen in die Mitte stellen und jeder sich dran bedient. Jetzt Corona-bedingt natürlich eher schwieriger, wobei die Familien, die sich treffen, dann ist es eigentlich relativ egal. Aber es ist schon so, dass das damals eher neu war und die Leute das auch eher vom Konzept ein bisschen überzeugen musstest. Aber mittlerweile lieben es die Leute. Die kommen einfach wirklich rein und sagen, okay, wir nehmen immer das Sechsgangmenü, alles nehmen bitte, wir nehmen alles die komplette Karte.
Okay.
Und das ist natürlich schön, wenn dann so ein Konzept, was du dir ausgedacht hast, was du selber gerne hast, irgendwie aufgeht und die Leute auch begeistert.
Und ihr habt ja auch einen wahnsinnigen Erfolg damit. Also nicht nur, dass ihr von wirklich renommierten Magazinen als der Hotspot in Wien, teilweise in Österreich, dargestellt werdet. Also es ist ja schon legendär, wie ihr diesen Laden eigentlich zum Ikonen des Wiener Weins gemacht habt. Dann,
Gottes Willen, jetzt aber.
Also zumindest in der Außenwahrnehmung.
Es ging, ja, es ist schon, dann ist gut, wenn es die Außenwahrnehmung ist. Na, wir sehen das jetzt gar nicht so. Also es ist nicht so, dass wir uns jeden Morgen auf die Schulter klopfen und sagen, oh, wow, was für tolle Typen wir sind. Das ist das, glaube ich, ja, Auszeichnungen und Erwähnungen sind natürlich immer ganz, ganz toll. Nur weiß ich nicht, ob also es war nie unser Ziel. Wir wollten ein tolles Weinbistro machen, wo Preis-Leistung stinkt, wo jeder sich was findet. Aber das Ganze natürlich schon mit dem Hintergedanken, dass wir die Weine und das Essen servieren, was uns schmeckt. Klingt erstmal egoistisch, weil wir sind ja ein Gasthaus. Aber ich sage trotzdem, ich kann nichts verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. Das habe ich sehr lange gemacht im Weinbusiness und in der Gastronomie. Aber ich möchte keine Coca-Cola verkaufen. Ich möchte, also ich will jetzt keine Marken nennen. Okay, Coca-Cola lassen wir auch raus.
Kannst du zustehen, dass du es nicht verkaufen möchtest?
Ja, okay, passt. Dann lassen wir es drin. Und es ist unglaublich schön, wenn man Erfolg hat, eine Erwähnung hat, aber wie du gerade sagst, es ist eine Außenwahrnehmung. Und einer sagt es, der andere greift es auf und war vielleicht noch nicht dort und findet und sagt trotzdem, da musst du hingehen. Es ist immer schön, wenn Gäste kommen und sagen, wir sind das erste Mal hier, wir kommen auf Empfehlung von so und so viel und denkst dir, wow, von dem, das ist voll cool. Klingt toll. Und wir haben es, glaube ich, in 4 Jahren geschafft, dass wir uns einen Namen gemacht haben, dass die Leute zu uns kommen und sagen, wir haben ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis, was uns sehr wichtig ist. Also ich will, natürlich wollen wir Geld verdienen, wir müssen unsere Mitarbeiter, unsere Mieter und alles zahlen. Aber ich möchte auch, dass die Leute rausgehen und sagen, toll, dann möchte ich am liebsten nächste Woche wieder hingehen und nicht, okay, das machen wir vielleicht mal nächstes Jahr, wenn du Geburtstag hast, weil es ist ja doch sehr teuer. Ja. Also ich möchte immer, dass die Leute rausgehen und wirklich sagen, wow, also für ich habe was erlebt heute Abend, ich habe was mitgenommen und ich bin aber jetzt nicht meine Geldtasche losgeworden für den Monat. Ja.
Dass man eine gewisse Selbstverständlichkeit damit leben kann. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Weinstil, den du im Allgemeinen lebst, dass du gar nicht so elitär sein möchtest und auch gar nicht von oben herab deine Weine empfiehlst, sondern dass du dieses Selbstverständliche und dieses jemand zum Anfassen einfach sein möchtest. Ja.
Also ich mag es gar nicht, wenn man mich anfasst, aber, im übertragenen Sinne natürlich sehr, sehr gerne. Nein, es bringt, glaube ich, niemanden was, weder Winzer noch Gastronomiekunden, wenn du Leute von oben herab, weil du vielleicht denkst, dass du mehr Wissen hast, weil du das Ganze schon 20 Jahre machst. Das bringt niemanden was. Das muss auf Augenhöhe sein. Natürlich kannst du nicht jeden und willst auch nicht jeden glücklich machen. Das war nie mein Anspruch. Aber es sollte doch schon sein, dass die Leute einfach sagen, hey, cooler Laden, da kann man hingehen.
Nee, das finde ich aber auch. Also du versuchst nicht zu gefallen, du versuchst nicht nett zu sein, sondern du bist halt so ein richtiger Typ. Weißt du. Also,
du bist halt so ein richtiger
Typ, das finde ich cool. Also du bist du und du bist echt. Und das, glaube ich, macht den Laden auch so besonders und so einzigartig.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es lebt natürlich, es steckt der Name natürlich von Matthias und mir in dem Laden drin. Das heißt, es muss sowieso jemand da sein, der greifbar ist. Also es ist immer jemand da, meistens im Weg zur Zeit, aber ab und zu ist mal halt einer nicht da. Aber ich glaube, dass den Leuten das sehr wichtig ist, dass wir immer da sind oder dass einer von uns da ist. So wird uns schon oft gesagt, hey, machst du noch eine zweite Laden, aber vielleicht in einer etwas besseren Lage, wo man noch besser erreichbar ist und macht da noch was auf. Also, nein, möchten wir nicht. Wäre vielleicht finanziell ein Anreiz, aber ist, glaube ich, sehr schwer, das Niveau dann auch zu halten, dass die Leute auch happy sind und sagen, hey, das ist ja genauso wie das andere, nur besser. Das glaube ich, funktioniert so nicht. Und da aufteilen und zu sagen, der eine macht den Laden, der andere den Laden, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und so, ich glaube, dass unser System oder unser Konzept nicht jetzt einfach à la Franchise-mäßig multiplizierbar ist. Das glaube ich einfach nicht. Das macht es aber wiederum besonders.
Ich denke auch, wenn man, also selbst wenn man dann mehr hat durch 2, 3, 4, 5 Läden, man hat nicht mehr. Also am Ende, egal ob an Erfüllung oder, keine Ahnung, an Möglichkeiten oder an Entwicklungs- oder kreativen Möglichkeiten, man hat nicht mehr. Also man multipliziert sich eben nur oder versucht irgendwas zu kopieren, was man schon irgendwo hat.
Ja, und du hast natürlich auch mehr Arbeit, ja, und deine Freizeitfamilie und sonstiges steht hinten an. Und das glaube ich, das muss ein gesunder Ausgleich sein. Wir wollen Geld verdienen, wir wollen Spaß haben und Gas geben. Aber es soll trotzdem in einem Rahmen sein, wo wir bis 2 Tagen einfach mal auch zurücklehnen können und sagen, hey, jetzt mal Arbeiter sein.
Glaube ich auch. War das schwer in Wien? Also wie sieht es in Wien mit der Weinbar- oder Weinbistro-Kultur aus? Ähnlich schwer wie in Deutschland, weil Weinbars sind ja hier schon relativ rar gesät. Aber bei euch ist...
Das ist sehr ähnlich. Also es gab, glaube ich, mal Ende der 80er, Anfang Mitte der 90er so einen Boom aller Art Trattoria aus dem Italienurlaub, so eine kleine Weinbar-Kultur aufleben zu lassen. Es waren meistens so kleine, dunkle Läden, wo laut Musik gespielt wurde und einfach ein bisschen Charcuterie gebracht wurde und irgendwelche Mitbringsel aus dem Urlaub serviert wurden. Das ist aber wirklich gescheitert mit der Zeit. Das ist dann meistens eher zu richtigen Kneipen, Kaschemmen im schlechten Sinne geworden. Und so richtige Weinbar, ja, es gibt natürlich 2, 3 Institutionen in Wien, das Problem und natürlich Weinorgel sind Läden, die einfach Kult sind und natürlich auch tolle Weine haben. Aber ich sag mal, unser Ansatz war eigentlich nicht die Weinbar, sondern eine Mischung aus Weinrestaurant, aus Restaurant, Stammkneipe, was auch immer. Irgendwie sowas. Und wir sehen uns eigentlich eher nicht so als Weinbar. Denn der Weinbar ist für mich eher, ich gehe vorbei auf ein Glas und springe wieder weg. Mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich jeden Tag ausgebucht sind und dass du eine Vorlaufzeit brauchst. Und dass wir uns eher eigentlich als Restaurant etabliert haben, ohne das zu wollen. Aber das ist für mich eigentlich eher so ein Zeugnis für ein Restaurant, weil du reservierst, du kommst, du sitzt dann halt deine 2-3 Stunden und danach gehst du vielleicht noch irgendwo fort und gehst aber nach Hause. Und ich sehe mich halt nicht als Weinbar, so als ich gehe mal auf ein Glas vorbei, esse vielleicht kurz einen Happen und gehe wieder weiter. Das funktioniert nicht, weil die Leute einfach reservieren und die Tische ausgebucht sind. Deswegen würde ich eigentlich eher, deswegen haben wir uns so auf den Namen geeinigt, Weinbistro, was auch immer das ist. Gab es vorher in Wien auch nicht.
Ist eigentlich auch eine schöne Titulierung.
Ja, so ein Zwischending. Ja, du weißt, das Hauptthema ist vielleicht Wein, aber ich kann genauso gut da auch eine ausgemachte Limonade, ein tolles Bier oder mittags mal faschiert Braten essen. Ja. Also das ist so würde ich es eigentlich titulieren.
Gibt es für dich kulinarische Empfehlungen für Wien? Also für den, der unbedingt jetzt zu euch kommen möchte, ins Must gehen möchte, da Gast sein möchte, aber dann eben noch irgendwie noch einen zweiten Mittag oder einen zweiten Abend hat. Was würdest du, wenn du sagst jetzt, ich bin einen Tag in Wien und muss 2 Läden besuchen? In einem
viel waren zu wir wenig. Wahrscheinlich. Nehmt euch lieber, nehmt ihr 2 Tage Zeit.
Okay.
Also natürlich, jeder verbindet Wien mit dem Wiener Schnitzel. Du kannst natürlich großartige Wiener Schnitzel essen. Das lasse ich auch mal außen vor, weil das steht eh in jedem Führer drin. Aber für mich, was Gastronomie betrifft, wenn ich wirklich Zeit habe, dann gehe ich super gerne in die Meierei oder ins Scheireck zum René Antrag oder Familie Reitbauer, weil das für mich einfach kulinarisch die Benchmark ist. Ja. Sei es österreichweit oder sei es europaweit, wie auch immer. Jetzt auch kürzlich ausgezeichnet, der 12-bestes Restaurant, was auch immer man von einer Mineralwasserliste halten kann. Aber es ist natürlich eine Wertschätzung. Und
ja.
Ich gehe super gerne zur Familie im Rats im 20. Bezirk, auch 2-Sterne-Restaurant, weil es einfach Familie ist und du kannst einfach kulinarisch unglaublich toll essen. Es gibt natürlich, oh Gott, so viele Empfehlungen. Wenn ich klassisch wienerisch essen will, gehe ich im 19. Bezirk ins Gasthaus Ekel. Das sind halt wirklich die Kellner noch mit Anzug und Fliege. Tollen cool. Service, klassische Wiener Küche, super gepflegte Biere und auch eine tolle Weinkarte. Ich kann in die Buschenschank gehen zur Jutta Ambrosic im Nussberg, was Kult hat. Ich kann ins Gasthaus Stern nach Simmering gehen, wenn ich auf Innerrhein stehe. Ich habe bestimmt 1000 Läden vergessen, aber...
Und rein weinmäßig, also was sind so die Kult-Wein-Hotspots in Wien? Pub Clemos, sicher einer, da waren wir ja schon,
genau,
Pub schon mal zusammen.
Genau, damit. Natürlich, das ist für mich eine klassische Weinbar, wirklich, weil da kann ich, weiß ich nicht, wie viele Weine und kann ein bisschen was essen, der Robert kocht dann noch selber, die Tracy. Dann das Zweitrestaurant oder das eigentliche Restaurant ist das Heunische Werben, weil sie auch innerhalb von sehr kurzer Zeit einen tollen Namen gemacht hat, mit Robert Brandhofer und dem Markus als Kopf, die über 100 Weine Korama und glasweise ausschenken. Was natürlich super schön ist, wenn ich einfach nur ein paar Sechzehntel probieren will. Ich kann aber auch dort eine Weinkarte mit, weiß ich nicht, 1500 Positionen, ich weiß es gar nicht, wie viele das ist. Aber das ist immer weinmäßig definitiv top auf der Höhe der Zeit. Aber du kannst von Klassik bis Naturwein eben alles trinken. Das ist natürlich super schön. Nee. Palle Coburg müssen wir natürlich auch nennen, ja, wenn ich Wein trinken will.
Ja. Und wenn ich 25.000 Euro übrig habe, dann.
Ja, die gibt es wahrscheinlich immer noch, die Flasche.
Ja, wahrscheinlich. Immer noch.
Aber es gibt unglaublich viel.
Thekenwissen, also da, du bist ja jemand, der wahnsinnig viel Wissen hat, aber selten damit angibt, aber wenn du jetzt mit einem Kumpel unterwegs bist oder Frauen triffst du ja kaum noch außer eine, aber die beeindrucken möchtest und sagst, hey, ich weiß da was du nicht weißt, was wäre das? Also womit würdest du...
Also grundsätzlich bin ich kein Freund, der sich irgendwie über Wissen mehr Ego holt oder irgendwas, das ist nie meine Intention, aber ich merke halt schon, wenn ich ein Gespräch mitbekomme und an der Bar sitze und da ein Blödsinn erzählt wird, dass ich halt mein Wissen preisgeben muss. Also wenn irgendeiner erzählt, das und das ist, weiß ich nicht, kein Beispiel dazu, aber ich weiß es dann im Endeffekt, wie es richtig ist, dann tut es mir zwar immer in der Seele weh, aber ich muss dann einhaken, weil ich kann so gefährliches Halbwissen, das tut mir immer absolut weh, wenn es um Wein geht oder um Fußball. Da muss ich dann einschenken. Aber beeindruckend weiß ich nicht, aber die Leute schauen dann so und so. Also erstens, warum hören sie mein Gespräch zu? Und zweitens, woher haben sie so viel Wissen? Ja, ich mache den Job schon ein bisschen länger. Also ich glaube, das ist eher so eine gute Mischung aus Humor, ein bisschen Dreistheit und doch Wissen sein muss, um jemanden zu beeindrucken, obwohl ich das nie möchte.
Und was wäre der Knaller, wo du sagst, hey, Das muss die Welt wissen.
Da tue ich mich echt schwer. Also wenn es jetzt auf mich bezogen ist oder generell?
Allgemein. Also wenn du so im Gespräch bist und du, was ich schon immer mal über Wein wissen wollte.
Ja, das glaube ich schon. Also mein Steckpferd oder unser Steckpferd ist jetzt schon der Naturweinbereich und da habe ich mich schon sehr reingelesen und auch mit extrem vielen Winzern natürlich Kontakt und ich glaube, dass da mein Wissen recht weit fortgeschritten ist und ich glaube, dass gerade in dem Bereich extrem viel
Halbwissen. Vielleicht, was Naturwein ist. Also das wissen ja die wenigsten. Also es ist ein Begriff, dass man auch alles in einen Pott werft.
Ein falscher Begriff.
Orange und Naturwein. Letztlich, also ich finde das so interessant, weil ja eigentlich fast jeder Wein irgendwo Naturwein ist, egal wie er produziert wird.
Weil der wird natürlich aber auch wiederum nicht. Nein, natürlich aber auch wiederum nicht. Weil, sag mal so, also Naturwein würde nicht entstehen oder Weine würde nicht entstehen, wenn der Mensch nicht eingreifen würde. Sonst würde es halt die Trauben vergammeln oder von irgendwelchen Raben gegessen werden. Also der Mensch muss sowieso eingreifen. In Natur tue ich mir absolut schwer. Der Begriff ist nicht umsonst früher mal verboten gewesen. Das ist einfach ein Blödsinn. Aber ja, wir haben den Begriff jetzt. Es wurde mit dem sehr, sehr viele Fehler gemacht. Für mich ist eigentlich in einem Satz gesagt, ist bei einem Wein nichts wegnehmen und nichts zu tun. Das ist, glaube ich, so die gängigste Definition von Naturwein. Klingt so, als würde der Winzer nichts machen, aber es ist natürlich extrem viel Arbeit im Weingarten notwendig, dass ich die Trauben möglichst gerne in Ruhe lassen kann. Das funktioniert nicht einfach so, ich lasse jetzt einfach mal Schwefel weg und dann habe ich Naturwein gemacht. Das wird mit Sicherheit Essig werden. Und ich glaube einfach, dass mit dem kurzen Satz eigentlich viel gesagt ist, aber auch alles viel.
Ich denke fast, dass damit fast alles gesagt ist. Ich erinnere mich da an eine witzige Geschichte mit einem Winzer, den ich hatte, wo ich fragte, warum er eben diese Art von Natural Wines macht, sagt er, weil ich latent faul bin. Und das bezeichnet dann eigentlich auch das
irgendwie. Okay. Ich sehe eigentlich das komplette Gegenteil. Also die Winzer, die ich kennengelernt habe, machen extrem viel im Weingarten, dass sie dann vielleicht im Keller eher fauler sein können, weil sie wissen, dass sie gute Arbeit geleistet.
Also
nicht, wie es jetzt moderner geworden ist.
Er war eher lustig aufgesetzt, also da. Ja, aber es begründet das hier so ein bisschen. Also letztlich hat man ja natürlich mehr Arbeit dabei, gerade wenn man.
Schön, wenn ich sagen kann, weil ich latent faul bin, weil das natürlich bei vielen die gängige Meinung mittlerweile ist. Weil das heißt einfach so, ich muss nichts machen und dann würde ich das auf die Flasche und verkaufe es hochpreisig. Das sind halt so die gängigsten Sachen, die man über Natur reintragen kann. Aber ich glaube, wer sich mit der Materie beschäftigt, weiß einfach, was ein Herz blutet und manchmal auch falschen Ideologie oder Dogmatismus an den Tag gelegt werden muss, um solche Weine zu auf die Flasche zu bringen. Das ist, glaube ich, ein Thema, da können wir noch rundherum drüber reden.
Glaube ich auch, aber ich glaube, da ist es für uns auch sehr schwer zu unterscheiden und zu. Also man muss eine richtige Philosophie haben und kann eben keinen Brand hinterherlaufen oder kann keinen irgendwie auch Auszeichnung oder sonstigem hinterherlaufen, sondern man muss eine Philosophie und diese dann transportieren können, weil es halt erklärungsbedürftige Weine sind und Weine, wo man den Gegenüber zu animieren muss, wieder fühlen zu lernen oder fühlen zu können und sich auf den Wein einzulassen, den Wein zu verstehen, die Geschichte des Weines irgendwo greifen zu können. Und nicht einfach nur das bunte Etikett vorne drauf zu sehen und dann aber eben auch zwischen Charlatanerie und Ernsthaftigkeit zu unterscheiden. Also es wurde ja gerade 10 Jahre zurückgedacht, so viel Schrott unter dem Synonym, keine Ahnung, nicht geschwefelt, Natural Wine, Orange Stuff oder sonstiges verkauft. Nur wenn man dem Kind, was man dann doch irgendwie verkaufen musste, aus wirtschaftlichen Gründen einen Namen geben musste. Und das hat, glaube ich, so die Gesamtbetrachtung, die ganze Szene auch so ein bisschen durcheinander gebracht, beziehungsweise sich erst neu sortieren lassen. Aber wenn du einen Wein mitnehmen müsstest, also einen einzigen, den dürftest du noch trinken und du dürftest ihn in deinen Koffer, wohin auch immer, packen, welcher Wein wäre das oder welcher würde dich dein letztes Mal begleiten?
Gibt natürlich extrem viele Weine, die spannend sind. Aber Patrick Nach, das muss ich wirklich sagen, das ist ein 2004er Vignes Montpellier, die Episode des Tavernon aus dem französischen Jura. Nicht, weil mir die Region natürlich extrem am Herzen liegt, sondern weil das für mich einfach das Paradebeispiel ist, warum ich diese Weine liebe. Muss man vielleicht mal getrunken haben, extrem schwer zu finden. Aber wer die Möglichkeit hat, ohne probieren.
Was kostet sowas?
Damals ab Hof, also das ist ein Wein, der im Endeffekt 6 Jahre im Wein ausgebaut wird, verschiedenen Fassgrößen ohne Schwefel abgefüllt wird und eher von burgundischer Natur ist, von der Aromatik, vom Weinstil her, also eher ins Reduktive gehen. Ich glaube, 70, 80 einfach reingut. Und jetzt, wenn du, glaube ich, die Plattformen durchforstest, so im zweiten und dritten Markt, bist du, glaube ich, bei 400, 500 Euro die Flasche. Mhm. Ja.
Ja, haben wir Ziele. Genau, preiswert ist, ach ja, gut, okay. Aber preiswert ist ja immer so ein, also Sachen können teuer sein oder im außen betrachtenden Sinne teuer sein, aber wenn man dann selber als Weintrinker, Genießer oder eben nicht nur auf Wein bezogenes Gefühl hat, das ist preiswert, aufgrund der Außergewöhnlichkeit, dann lohnt es sich da.
Das, ich glaube eher, dass das immer so die Entscheidung zwischen billig und preiswert ist.
Ja.
Was ist mir der preiswert? Das braucht man dann auch zu begründen. Ich glaube, wenn der eine sagt, okay, ich möchte nicht mehr als 30 Euro ausgeben für eine Flasche Wein, weil ich A nicht mehr habe, sondern mir ist es das nicht wert, dann ist das auch vollkommen zu akzeptieren. Wenn einer für 1.500 Euro Wein erträgt und sagt, das ist das Wahre, dann ist das auch okay. Also ich als Gastronom, als Sommelier, als Wirt, habe den Rechnung zu tragen. Entweder sage ich, okay, das passt, oder ich sage einfach, geh in ein anderes Lokal. Ja, aber ich glaube, wir als erste Linie Gastgeber, was wir immer sind, haben natürlich ein Anrecht, unsere Philosophie durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Gast recht tragen, die auch wirklich zu hören und verstehen, dass er möchte. Das ist im besten Fall natürlich auch die.
Cool, unsere Zeit ist um, lieber Steve. Wir haben es geschafft.
Schon?
Wir haben uns ertragen. Ganze über 40
Minuten. Ich weiß aber gar nicht, wer jetzt mehr geredet hat, du oder ich?
Nee, eigentlich ist ja meistens so, dass die Gäste mehr reden sollen. Deswegen habe ich es mal genossen, dass ich auch ein bisschen weniger reden konnte. Und dich einfach deine unglaublich interessante und spannende und sehr bemerkenswerte Geschichte habe erzählen lassen oder zuhören dürfen. Und mir einfach auch mal wieder vor Augen gehalten, also wie gesagt, wie lange wir uns schon kennen und wie viele Schnittpunkte wir trotzdem, obwohl wir uns jetzt auch in den letzten Jahren relativ wenig gesehen haben, dann trotzdem hatten und du eine unglaublich dankbare Bereicherung, nicht nur in meinem Leben, sondern auch allgemein in der Weinwelt bist. Und
gebe ich aber gerne zurück, das geht mir genau. Aber das Schöne ist ja, das hat, glaube ich, der Gastronomie erzählt, dass man nur mit Menschen und Typen arbeitet.
Ja.
Ich weiß, dass extrem interessante Menschen sind. Das merke ich halt wirklich in den letzten Jahren, dass man in der Gastronomie wirklich die interessantesten Menschen kennt. Sowohl als Gast, oder auch als Kollege und Freund.
Ja. Es ist dann doch wie eine Familie irgendwie. Irgendwie eine größere oder kleinere, oder? Ja. Perfekt. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Wien.
Danke dir. Dankeschön. Liebe Grüße nach Dresden. Hoffentlich schaffe ich es irgendwann.
Oder das wäre super. Ist ja von deinem Zuhause nicht so weit weg. Also daher schwing dich aufs Rad oder aufs Pferd.
Aufs Rad? Oh ja, in meinem Alter auf Rad, dann lieber auf ein Elektro.
Bis bald.
Und lieber schöne Zeit.